der Global Hotline Podcast. Different people, different cultures, different stories. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Global Hotline. Diese Folge möchte ich etwas anders starten als sonst und zwar mit einer kleinen Meditation. Schließt dafür bitte einmal eure Augen. Atme tief ein und ganz langsam wieder aus. Tief ein und ganz langsam wieder aus. Noch ein letztes Mal. Tief ein und ganz langsam wieder aus. Stellt euch vor, ihr sitzt auf einer kleinen Bank im Wald. Die Sonne scheint auf eure Haut, wärmt euch von außen. Es riecht nach Blumen, nach den Nadeln von den Tannenbäumen, frische Waldluft. Und was ihr vor euch seht, ist eine kleine Hütte, umgeben von Gärten, in denen Salat, Tomaten und anderes Gemüse wächst. Dahinter in der Ferne könnt ihr die Berge sehen, leicht bedeckt mit Schnee, umgeben von grünen Wiesen. Ihr werdet ganz ruhig, spürt, wie ihr mit euren Zehen das Gras der Wiese unter euch berührt. Vielleicht habt ihr ein kleines Kribbeln in den Fingern. Dann öffnet ihr langsam wieder die Augen. Und kommt zurück von einem Ort, von dem die heutige Folge handelt, und zwar das Buddha-Haus-Projekt. Das Buddha-Haus befindet sich unter anderem oder eins der Buddha-Häuser im Allgäu, meine Heimat. So bin ich auf das Thema gestoßen. Und ich freue mich sehr, eine der spirituellen Lehrerinnen des Buddha-Haus-Projekts in dieser Folge begrüßen zu dürfen. Deswegen heißt mit mir herzlich willkommen Romy Schlichting.
Ich bin Romy Schlichting, bin im kleinen baden-württembergischen Dorf geboren, in das es meine Eltern, die aus Budapest kamen nach dem Krieg, als Kriegsvertriebene verschlagen hat. Im magischen Jahr 1989 war ich in Berlin, habe da gelebt. Und in diesem Jahr wurde auch das Buddha-Haus Allgäu gegründet, das ich damals noch nicht kannte. Da war ich 32 Jahre alt, im magischen Jahr 1989. Hatte ganz unterschiedliche berufliche Wege, weil ich ursprünglich als Lehrerin ausgebildet war. Und dann eben mit meinem baden-württembergischen Examen in Berlin erstmal keine Anstellung fand. Dann war ich erstmal in Unternehmen tätig, kam darüber auch ein bisschen rum, nach London, nach USA kurze Zeit, dann wieder nach Düsseldorf zurück, schließlich nach München. Und nachdem mein Sohn zur Welt kam, war ich Heilpraktikerin. Also vorher in den Unternehmen war ich tatsächlich Pionierin in interaktiven Lernprogrammen. Ich habe Drehbücher für interaktive Lernprogramme entwickelt.
Spannend.
Ja, und dann hat die digitale Revolution so unglaublich Fahrt aufgenommen, dass ich dann mit Kind und Familie, war mir das einfach zu viel. Ich konnte auch und wollte nicht mehr so viel reisen. Ja, und dann habe ich erstmal diese Heilpraktika-Ausbildung gemacht, weil ich etwas tun wollte, was wirklich allen Menschen zugute kommt. Ich wollte mich mit Genesung und Heilwerden beschäftigen. Und bin dann aber, als mein Sohn 9 Jahre alt war, zurück in den Schuldienst, einfach um meine Brötchen zu verdienen. Und seit 91, aber da kann ich ja später nochmal drauf eingehen, war ich, ich sag's mal salopp, angefixt vom buddhistischen Weg und hat er mich intensiv begleitet.
Danke. Genau, ja, auf Details, weil ich finde auch diesen Wandel, was du jetzt erzählst, dass du aus der quasi Wirtschaft, sage ich jetzt mal, dann irgendwann zur Heilpraxis gefunden hast oder Heilpraktik gefunden hast, ist ja spannend, dass man auch dann, weil viele Menschen, glaube ich, es geht ja vielen Menschen ähnlich, dass sie vielleicht auch irgendwo in der Wirtschaft erst ihren Weg finden und dann irgendwann später vielleicht feststellen, dass es vielleicht sogar schon in jungen Jahren gar nicht mehr so ihr Ding ist. Oder das einfach auch charakterlich nicht zu ihnen passt und dann vielleicht aus Angst, aber trotzdem noch viele Jahre weiter drin arbeiten, obwohl sie eigentlich unzufrieden damit sind. Deswegen finde ich das, glaube ich, müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, was dich dazu inspiriert hat, weil das bestimmt hilfreich sein kann für viele, viele andere, besonders junge Menschen, oder auch vielleicht Hoffnung geben kann, dass da immer ein Weg ist, da auch rauszufinden, wenn man das möchte. Aber erstmal würde ich mich sehr freuen, weil wir, um so ein bisschen dem roten Faden zu folgen, genau immer so den HörerInnen unserer Folge erstmal so ein Bild geben möchten, was von was für einem Ort wir denn überhaupt sprechen, der jetzt zu dir auch mit der Person verbunden ist. Also es ist ja meistens so, dass unsere Gäste auch mit einem Ort verbunden sind, wo sie entweder arbeiten oder wo sie leben. Genau, und das ist ja das Buddha-Projekt. Deswegen wäre es cool, wenn du vielleicht einmal so ein bisschen erstmal den Ort beschreiben könntest. Über die Inhalte, das Angebot und die Hintergründe sprechen wir noch im Laufe des Interviews. Vielleicht erstmal nur so, dass man so ein Bild bekommt, wie der Ort aussieht. Was erwartet jemand, wenn man das Buddha-Haus besucht?
Also, ich muss dazu sagen, sind tatsächlich mehrere Orte, die inzwischen zum Buddha-Haus-Projekt gehören. Und ich beginne mal mit dem Haus, in dem Ayakema begonnen hat, Kurse zu geben. Das ist das Buddha-Haus im Allgäu in Eumittelberg. Und ja, ich erinnere mich dran, wie ich das erste Mal hinkam. Man fährt ganz steil den Berg hoch auf einer ziemlich kurvenreichen Strecke oberhalb des Rottach-Speichers und kommt dann durch grüne Almwiesen, grüne oder weiße im Winter, zum Buddha-Haus, das ehemals der Gründenhof war, also eine Pension. Und soweit das Auge blickt, gibt es Wiesen, Berge direkt dahinter der Gründen, woher dieser Hof auch seinen Namen hatte. Und der Wächter des Allgäus genannt wird, also ein mächtiger Berg. Und das Gebäude selber, das sieht noch so aus wie die Pension, hat inzwischen eine sehr hochwertige Renovierung und einen Ausbau erfahren. Außen an der Wand sieht man einen Buddha, der da auf die Wand gemalt ist, auf der einen Seite und einen riesen Löwenzahn auf der anderen Seite. Und im Garten sieht es ein bisschen exotisch aus. Und zwar ist da eine Stupa. Eine Stupa ist traditionell ein Gebäude, in dem eben Weise oder Erwachte beigesetzt werden. Und diese Stupa wurde tatsächlich noch während Ayakemas Lebzeiten für sie gebaut, für die Urne, die jetzt ihre Asche hält. Die ist da drin. Und das sieht so ein bisschen, ja, asiatisch, nepalesisch, tibetisch aus, wenn man da hinkommt.
Ihr ladet ja auf eurer Website dazu ein, habe ich gesehen, dass zur Lehre des Buddhas beziehungsweise auch die Meditation zu erlernen. Da ist dann auch die Rede von einem umfangreichen Angebot zur Entfaltung von Herz und Geist. Und es gibt ja, denke ich, viele verschiedene Ansätze zu diesen Themen und beziehungsweise auch viele verschiedene Quellen oder Angebote. Ist ja auch irgendwo auch ein Trendthema geworden, denke ich, Meditation für viele. Also ist auf jeden Fall ein wachsender Bereich, habe ich das Gefühl. Was erwartet denn Menschen bei euch in eurem Angebot? Wie sieht das aus?
Ja, das Besondere ist tatsächlich, wir sind weder Wellness noch irgendwie Yoga ausschließlich, sondern es werden Kurse angeboten von buddhistischen Lehrern. Alle Lehrer, die dort lehren, haben einen buddhistischen Hintergrund. Ein Großteil davon hat tatsächlich Ayakema noch gekannt, wurde sogar von ihr autorisiert zu lehren oder gebeten zu lehren. Gibt aber auch Lehrer, die einfach sehr interessant sind, sehr überzeugend ihren buddhistischen Weg gegangen sind, vielleicht in Klöstern in Asien einige. Oder es gibt Lehrer, die von Fred von Almen in der Schweiz ausgebildet waren, die auch bei uns im Buddha-Haus, in diesem Kurshaus lehren. Die Kurse dauern 4 bis 14 Tage. Man kann das Ganze aber auch, man kann kurz reinschnuppern an den offenen Mittwochabenden, die es auch schon zu Ayakemas Zeiten gab. Das ist nicht jeden Mittwoch, das findet man auf der Webseite des Buddha-Hauses. Wann da ein Lehrer vor Ort ist, dann kann man am Mittwoch ab 18 Uhr dahin kommen und bis 20 Uhr, 20:30 Uhr Vortrag und Meditation erleben. Und das ist wirklich offen für alle. Da kamen zu Ayakemas Zeiten die Bauern der Umgebung, das Krankenpflegepersonal aus dem Krankenhaus, in dem sie behandelt wurde. Da kamen viele zum Schnuppern, die dann auch geblieben sind. Ja, also insgesamt noch zum Angebot zur Entfaltung von Herz und Geist. Das gehört zusammen im Buddhismus. Es gibt nicht den Geist ohne das Herz. Es geht immer um Weisheit und Mitgefühl als Ausrichtung. Und in jedem Kurs nimmt die Meditation auch einen großen Raum ein. Das kann dann so aussehen. Meistens beginnt dann der Kurstag um 6 Uhr morgens, manchmal auch erst um 6:30 Uhr mit einer Meditation. Und man wechselt dann ab zwischen Meditation im Sitzen, Meditation im Gehen, draußen, wenn möglich, von den Klimaverhältnissen her. Und Frühstück dann so gegen 8. Und dann ist jeder, der am Kurs teilnimmt, eine Stunde auch beschäftigt, entweder nach dem Frühstück oder nach dem Mittagessen, es nennt sich Dana, mit einer Hilfe, mit einer Arbeit, die das Ganze möglich macht. Und man beginnt dann um 9:30 Uhr meistens oder 9 Uhr wieder mit einem Vortrag, wieder Meditation. Am Nachmittag, nach der Mittagspause, gibt es meistens ein Bewegungsangebot, Yoga oder Qigong in den meisten Kursen. Und dann angeleitete und freie Meditationen. Und soweit ich weiß, bietet jeder Lehrer auch Gespräche an. Und wir versuchen alle, also auch wenn wir nur 4 Tage da sind, mit jedem Teilnehmer vor allem über die Meditationspraxis zu sprechen oder über Fragen, die entstehen durch die Vorträge, die sich dann um die Weisheitslehre Buddhas drehen. Der Tag ist noch nicht um, da gibt es Abendessen. Das Essen ist übrigens vorzüglich, sehr achtsam und liebevoll zubereitet. Und nach dem Abendessen geht es ab 19 Uhr bis 21 Uhr meist noch weiter. Also es ist ein langer, intensiver Tag und das Besondere ist, dass man diesen Tag im Schweigen verbringt. Man redet natürlich im Interview mit dem Lehrer. Und der Lehrer gibt Vorträge, aber untereinander schweigen die Teilnehmer einfach, um ja, zumindest diesen Kommunikationstrigger, der in die üblichen Reizreaktionsmuster bringt, nicht so zu betätigen, nicht so zu haben. Und man verzichtet auf, klar, jeder kann sein Handy zwar mitnehmen, aber es ist empfehlenswert, kein Handy, kein Computer zu verwenden.
Kommen ganz viele Fragen auf, wenn du davon erzählst.
Okay.
Und zwar, du hast jetzt einmal auch von einer Gehmeditation gesprochen, zum Beispiel. Es gibt ja jetzt, also wahrscheinlich kennen viele Menschen, die sich mit Meditation beschäftigen, inklusive mir, eher die sitzende, liegende Meditation. Was kann man sich unter einer Gehmeditation vorstellen? Und was ist vielleicht auch der Hintergedanke dahinter, was man dabei fühlt? Was fühlt man dabei oder kann man dabei fühlen?
Der Ich sag mal, ganz entscheidend für eine Meditationspraxis ist, dass man den Geist, der, so sagte es Buddha, wie ein wilder Affe sich von Ast zu Ast hangelt, dass man den sammelt. Also dass man den wirklich trainiert, um längere Zeit bei einer Wahrnehmung aus dem Jetzt erleben zu bleiben, bei etwas Wahrhaftigem. Nicht diesem Kopfkino, diesen Bewertungen und Geschichten, sondern wirklich bei einem Erleben des Jetzt. Und es geht natürlich erstmal sehr, sehr gut über das Spüren des Körpers, die fühlende Wahrnehmung im Körper. Und funktioniert in allen Haltungen, im Gehen, Stehen, Sitzen und Liegen, sagte Buddha. Und der Wechsel zwischen Sitzen und Liegen ist besonders hilfreich, ganz besonders für Neueinsteiger, aber auch für Menschen, die eben sonst nicht so eine intensive Meditationspraxis haben, um diese Sammlung des Geistes zu intensivieren, um dabei zu bleiben. Wenn man nur sitzt, verspannt man sich, verkrampft sich, das geht nicht ewig. Und wenn man geht, ist so dieser Aspekt des Dynamischen dabei auch. Man spürt den Boden unter den Füßen. Und man kann ganz bewusst mit der Aufmerksamkeit Erfahrungen machen, erleben, wie man wahrnimmt. Und man kann ausprobieren, wie das ist, wenn man nur die Füße im Kontakt mit dem Boden wahrnimmt. Das ist für den Geist hilfreich, wenn er sehr aufgeregt ist. Dann kann man mit der Zeit immer mehr öffnen für die Peripherie. Und in so eine Weite kommen, die aber dennoch ruhig ist, relativ unabgelenkt, mit dem Körpererleben, dem Sinneserleben, das da ist. Und deswegen ist es eben sehr empfehlenswert, zu sitzen und zu gehen im Wechsel.
Es fällt, glaube ich, also ich kann jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, mir fiel es schwer, als ich mit Meditation angefangen habe, das konstant in meinen Alltag zu integrieren, weil wahrscheinlich auch meine naive Erwartungshaltung war, dass relativ schnell Veränderungen einsetzen, jetzt auch außerhalb der Meditation, also in meinem Alltag oder meinem Geisteszustand. Und ich glaube, auch anderen Menschen, die damit starten, auch wenn ich darüber spreche mit anderen, stellen erstmal so die Frage, ja, ab wann merkt man denn auch wieder in Anführungszeichen denn irgendwann dann was? Und wie lange muss ich das machen, bis es auch irgendwie eine Wirkung oder eine Veränderung vielleicht in meinem Leben oder in meinem psychischen Zustand entfaltet? Was würdest du sagen, was würdest du den Menschen an die Hand geben, wenn sie sich das erste Mal mit dieser Thematik Meditation befassen?
Ja, ich würde Ihnen einen mittleren Weg empfehlen. Also zuallererst mal, Erwartungen sind tatsächlich, wie du es auch angesprochen hast, ein Hindernis und auch Vorstellungen. Denn wir wollen mit der Meditation ja raus aus unseren üblichen Mustern. Wir wollen in einen weiteren Raum, den wir sonst nicht so erleben oder erfahren. Und dafür ist es unerlässlich, erstmal alle Erwartungen loszulassen. Und es ist sehr hilfreich, sich auch dessen bewusst zu sein, dass wir so resultatorientiert, konditioniert sind. Und dass wir jetzt in einen Bereich gehen, wo es zuallererst mal um ein Lassen geht. Um ein Erlauben dessen, was ist. Ich kann meine Aufmerksamkeit richten, aber ich unterdrücke nicht. Und ich erwarte nichts, sondern ich übe mich darin, möglichst unvoreingenommen mit dem zu sein, was sich zeigt und den Geist dadurch zu trainieren, dass ich ihn immer wieder einlade, wirklich liebevoll zurückzukommen zum Meditationsobjekt. Das ist zumindest zu Anfang der Weg. Und mittlerer Weg deswegen, weil es eine Balance erfordert und die kommt durch das eigene Erleben, Ausprobieren, Spüren und auch einen guten Meditationslehrer. Eine Balance zwischen, ja, einerseits einem Dranbleiben, einer gewissen Beharrlichkeit. In Buddhas Sprache heißt es Virya. Es ist eine Ausrichtung nötig. Okay, ich probiere das jetzt mal aus und ich weiß, um etwas zu erreichen, braucht es ein Dranbleiben. Ich lasse mich nicht so schnell abschrecken. Das ist das eine. Und das andere ist ja so eine Entspannung. Eine Entspannung, die aber nicht in Schlafen oder Trance mündet. Und so eine gute Mitte braucht es, um tatsächlich in einen Zustand zu kommen, in dem die Meditation Freude macht und immer mehr Bewusstheit ermöglicht. Also es geht um klare Bewusstheit der Vorgänge im Geist bei gleichzeitig vollkommener Entspannung. Und wie mein Lehrer Lama Lyntrup zu sagen pflegt, Gelöstheit, gelöstes Sein. Gelöst wovon? Und da sind wir wieder bei Buddhas Lehre. Gelöst von haben wollen. Ja, ich möchte doch endlich mal Ruhe und totales Wohlsein. Und nicht haben wollen. Ich möchte nicht diese Unruhe, ich möchte nicht den Druck im Körper. Und das ist zutiefst weise, denn Buddha selbst hat in seinem Erwachenserlebnis festgestellt, dass die Bedingungen manchmal einfacher und manchmal schwieriger, frustrierender, auch leidvoll sein können. Aber das Leiden, das wir vermeiden können, ist das Leiden, das entsteht durch haben wollen oder nicht haben wollen oder auch unsere egobezogene, verzerrte Wahrnehmung.
Also es gibt ja ein unglaublich großes Angebot von Meditation, ne? Also sei es jetzt auf Netflix zum Beispiel mit Headspace oder auch tausende Apps, die man sich runterladen kann. Und da ist mit Sicherheit auch vieles dabei, was ja kann man darüber streiten, ob das hilfreich ist oder nicht oder der richtige Ansatz. Deswegen ist es, glaube ich, auch schwer, da erstmal so den richtigen Weg zu finden, sich damit zu beschäftigen. Wenn du das jetzt so erzählst, klingt es ja schon so, als müsste man sich zumindest schon ein bisschen auch mit dem Hintergrund beschäftigen, vielleicht auch mit der buddhistischen Lehre, um auch einfach die Ansätze zu verstehen. Und also, dass es jetzt nicht reicht, dass man sich einfach nur hinsetzt, anfängt zu meditieren, ohne einen Lehrer und eine Lehrerin zu haben oder ohne Wissen zu haben. Auf welchen man vielleicht dann auch eben diese praktischen Anwendungen, Methoden ja basierend ausleben kann. Also was wäre vielleicht noch mal so eine kleine Empfehlung für dich, für jemand jetzt, der sagt, hey, ich hätte voll Lust, mit der Meditation mich zu beschäftigen und damit anzufangen, in diesem großen oder dieser großen Vielfalt an Angebot da vielleicht dann die richtige Lehre zu finden oder den richtigen Ansatz zu finden.
Das kommt natürlich auf jeden Einzelnen an. Wichtig ist es, in sich zu spüren, was ist stimmig. Was definitiv der Fall ist, ist, dass die Meditation ein Teil eines transformierenden Entwicklungsweges sein kann. Und wenn man den gehen möchte, dann gehört auch die Kontemplation, also die Reflexion dazu, über Texte, Lehrreden eines Weisheitslehrers, also in meinem Fall Buddha. Aber ich denke nicht, dass das einfach so die Feld-Wald-Wiesen-Kurzanleitungen unbedingt schlecht sein müssen. Es ist nur wichtig zu wissen, dass manches eben dann nicht so eine tiefe Wirkung hat. Das selber auszuprobieren. Das Besondere ist ja an Buddhas Lehre die Selbsterfahrung. Und dazu möchte ich jeden ermutigen. Den Tipp gebe ich jedem. Was macht dir klar? Was möchtest du? Warum machst du das? Und dann spüre, ob dich der Lehrer oder die Anleitung anspricht, ob das für dich stimmig ist. Da wirklich auch dich selber zu vertrauen. In Buddhas Lehre heißt es, komm und sieh selbst. Es gibt ein schönes Buch von Jack Kornfield, Frag den Buddha und geh den Weg deines Herzens. Also das ist ganz wichtig, immer zu spüren, was ist stimmig. Und sicherlich ist es ganz wichtig, auf Personen zu treffen, die einen da abholen, wo man gerade ist. Also so ging es mir ja, als ich zum Buddhismus kam, und nur so funktioniert es. Überhaupt, denke ich, ist es ganz hilfreich, Mentoren oder Vorbilder zu haben und Gruppen, um dabei zu bleiben. Weil unsere Welt, die ist ja noch viel wilder geworden, glaube ich, als sie zu Buddhas Zeiten war. Und zu seiner Zeit gab es auch schon Kriege und Konflikte, aber die digitalen Medien gab es definitiv noch nicht. Die unzähligen Ablenkungsmöglichkeiten, die vor allem in unserer westlichen Welt da sind, die gab es nicht, und dennoch waren die Probleme ganz klar. Es geht darum, immer wieder eine Orientierung zu haben und Halt in dieser Orientierung. Mhm. Und das ist heutzutage wichtiger denn je. Also Lehrer, der einen anspricht, eine Gruppe, die einen dran bleiben lässt. Alleine mit Zoom hat es meistens nicht die Kraft. Das gehört einfach dieses Miteinander dazu. Ja, und dann immer prüfen, ist das gut? Und eine gewisse Frustrationstoleranz, nennt man das modern, ist auch nötig, wie in allem. Einer Erfahrung, einer neuen Erfahrung und einem Weg Zeit zu geben.
Danke. Du hattest jetzt auch schon kurz deinen Weg, zumindest kurz angesprochen, zum Buddhismus. Wie hast du denn zum Buddhismus gefunden? Was war vielleicht der Ansporn für dich, die Motivation? Wie verlief so dein Weg zu dieser Lehre und auch dem Wissen, was du dir angesammelt hast? Was man ja schon merkt, wenn man mit dir spricht, dass du ja schon da einen enormen Wissensschatz aufgebaut hast. Also so kommt es jetzt zumindest für mich rüber. Aber wie waren so deine ersten Schritte dorthin und wie kam es dazu?
Wie die Jungfrau zum Kinde so ungefähr. Ich war auf einer Suche, ich wusste nicht wonach. Ja, in den 80er Jahren in Berlin, ich sag mal Sex, Drugs and Rock'n'Roll und ein buntes Leben und doch in der Tiefe nicht zufrieden und auch ohne Orientierung, auch ohne ethische Orientierung. Und dann bin ich mit meinem damaligen Partner nach London gezogen. War auch sehr aufregend im Äußeren und hatte eine Krise, eine persönliche Krise, sowohl im Beruf als auch in der Beziehung. Und habe in London Leute kennengelernt, die einen spirituellen Weg gingen. Und einer meiner Freunde, das war ein indischer Heiler, der hat mir geraten, als ich ihm von meiner Krise erzählt habe, mal in einen Retreat zu gehen. Und bis dato wusste ich nicht, was ein Retreat ist. Und Meditation hatte ich so ein bisschen kennengelernt im Zuge einer Kampfsportgruppe, die von einem Zen-Meister geleitet wurde. Da haben wir halt ab und zu mal eine halbe Stunde gesessen und gegen die Wand geschaut, ohne jede Anleitung. Und ich habe mich auf seinen Rat hin dann in einem Ort in Wales angemeldet. Lam Rim hieß der. Da war ein tibetischer Mönch, der kaum Englisch konnte, und zwei Damen, die das geleitet haben. Und die hatten mich nur gefragt, kennst du dich aus in der Meditation? Und ich, ja, habe schon meditiert. Nichts ahnend, dass es wirklich empfehlenswert ist, längere Zeit mal in einem Schweigekurs zu sein, bevor man sowas macht. Aber dennoch, ich kam da an, obwohl ich nichts wusste über Buddhismus, hat mich die Atmosphäre sehr beeindruckt, hat mir dieses Schweigen und Sitz- und Gehmeditation sehr gut getan. Das hat mich geklärt. Und das große Glück war, am allerersten Abend kam ein inzwischen sehr berühmter buddhistischer Mönch vorbei. Der war auf Wanderung mit anderen von Kloster zu Kloster, Ajahn Sumedho, der hat einen Vortrag gehalten über das Thema ganz zentral, Metta, liebende Güte oder Wohlwollen. Und das hat mir eine Antwort auf ganz viele Fragen gegeben, auch im Kontext von Beziehungen. Und hat mir gezeigt, ja, das ist es. Es war ganz klar. Und ich glaube, so ist es auf einer Suche. Man sucht und weiß noch nicht so recht, was. Und dann trifft man jemanden und dann kommt ein Thema auf und dann weiß man es aber auch ganz sicher, das ist mein Weg. Und das Besondere war, dass ich in diesem kleinen Kloster ein Buch fand. Sie hatten so eine Bibliothek von Ayakema. Ganz aktuelles Buch, das sie geschrieben hatte, auf Englisch, Being Nobody Going Nowhere. Und das habe ich gelesen. Das enthielt die Grundzüge der buddhistischen Lehre. Ich glaube, auf Deutsch heißt es Morgenröte im Abendland. Und dann wusste ich, ja, das ist eine Frau, die will ich kennenlernen. Die ist so klar in der Vermittlung dieser Lehre und auch der meditativen Praktiken, da gehe ich hin. Und 91 kam ich dann zurück zum Jahreswechsel 91-92 und bin gerade noch in so ein Neujahrsretreat gerutscht bei Ayakema. Und seither durchwirkt dieser Weg mein Leben und ja, bereichern ist viel zu wenig ausgedrückt. Es gibt mir ich könnte salopp sagen, eine Resilienz, modern gesprochen. Ich habe auch eine psychotherapeutische Ausbildung. Es gibt mir eine Resilienz und eine Fähigkeit, einfach Glück zu erleben, egal unter welchen Umständen, nicht so überrollt, überwältigt zu werden von emotionalen Reaktionen oder auch Herausforderungen, wie zum Beispiel meiner Krebserkrankung und Therapie. Ja, es ist einfach beglückend, das zu sehen. Und dieses Zusammenwirken, ich merke, das Leben wird immer bewusster, klarer, entspannter, freudvoller und die Liebe zu mir selber, aber auch zu allen, spielt eine größere Rolle.
Ich glaube, du sprichst ja unglaublich vielen Menschen aus der Seele, was du am Anfang auch gesagt hast, wie du dazu gefunden hast, als du noch jünger warst. Gerade jetzt hier auch in Berlin. Ich habe das sehr viel in meinem Umfeld tatsächlich auch, dass einfach viele junge Menschen jetzt nach dem Studium, wenn sie in die Berufswelt einsteigen, total überrumpelt sind von den ganzen Herausforderungen, die damit einhergehen und sich teilweise wirklich wöchentlich fragen, so, ja, wie bin ich eigentlich hier gelandet? Ist das überhaupt das, was ich will? Ich fühle mich irgendwie gar nicht wirklich. Es ist jetzt nichts wirklich Schlimmes passiert, ne? Und das, eigentlich hat man ja auch ein Privileg, diese Arbeit überhaupt machen zu dürfen und überhaupt hier in der westlichen Welt gut Geld zu verdienen, ein Dach über dem Kopf zu haben, jeden Tag was zu essen zu haben, gesund zu sein. Aber trotzdem fehlt so irgendwie das innerliche Glück oder die innerliche Zufriedenheit bei einigen, glaube ich. Deswegen ist das auf jeden Fall, sprichst du, glaube ich, hier ganz, ganz vielen Menschen aus der Seele zumindest, dass das oder sehr vielen Menschen geht es ähnlich wie dir damals, wie du das beschreibst. Und deswegen finde ich das einen super spannenden Lebensweg, den man einschlagen kann, um diese innere Zufriedenheit wieder zu finden. Ja.
Sehr, sehr schön, wie du das formulierst. Ja, ich sehe das ja auch. Ich habe sehr viel mit jungen Menschen zu tun, war auch Lehrerin an der Rudolf-Steiner-Schule. Ja, die Frage ist doch bei uns allen, was ist das Wesentliche im Leben? Und worum geht es eigentlich? Und das ist erstmal eine Frage, die uns auf eine Suche bringt. Wir müssen die Antworten selber für uns finden. Und die liegen nicht in irgendeinem Job und die liegen auch nicht nur im Geldverdienen. Da ist eine tiefere Sehnsucht da, die ich auch aus deinen Podcasts herausgehört habe.
Ja.
Worum geht's? Wie kann ich selber, wie sagte Gandhi, be yourself, wie kann ich selber derjenige sein, von dem ich mir wünsche, dass die Welt es ist? Ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben.
Ja.
Sei selbst die Veränderung, die du dir wünschst für die Welt, für diese Welt. Und es ist für mich auch sehr berührend zu sehen, wie gerade Menschen in deinem Alter, die suchen danach, wie kann ich etwas Sinnvolles diesem Leben beitragen. Nur das erfüllt in der Tiefe. Etwas, woran ich glaube, was die Welt ein Stückchen besser macht. Und das ist auch in unserer ach so privilegierten Welt gar nicht so einfach. In mancher Hinsicht ist es vielleicht sogar schwerer, weil wir so viel Lebensmodelle sehen, so viel Wahlmöglichkeiten haben.
Diese Vielfalt an Angebot und Lebensmodellen, ich glaube, das ist auch das, was viele einfach manchmal überfordert, weil du siehst im Internet Lebensmodelle von Menschen, die ne, geprägt sind, sei es von Reichtum, sei es von einem Abenteurer auf einem Fahrrad, der durch die Welt reist, oder einem DJ, der irgendwie ein crazy Leben führt. Und irgendwie, glaube ich, haben viele das Gefühl, ja, man will so alles davon haben, aber auch irgendwie weiß man gar nicht, was genau denn eigentlich davon? Man ist so auf der Jagd vielleicht auch nach Dingen, die einem die Gesellschaft vielleicht oder die Gesellschaft gelabelt hat als was Erstrebenswertes. Ja. Und vergisst, glaube ich, dabei, dass eigentlich die einfachen Dinge einen viel glücklicher machen als dieses Leben, was einem da, glaube ich, auch oft ein Stück weit verkauft wird.
Kann ich sehr unterstreichen. Also wenn ich dazu vielleicht noch was sagen darf, ich glaube, es ist wirklich ein großes Problem unserer Zeit, diese Suche, diese permanente Suche hört ja nie auf, weil wenn wir im Außen suchen, immer gibt es irgendwelche Leute, die anscheinend was ganz Tolles erreicht haben, diese ganzen Influencer und die Leute in den Medien. Und vielleicht, du sagst ein einfaches Leben, ja, vielleicht auch, wenn ich irgendwo bin und das Leben mir eine Aufgabe gibt und ich da angefangen habe, einfach zu sagen, okay, ich mache diese Aufgabe und das Entscheidende für mich inzwischen aus ethischer Sicht und im Buddhismus ist die Ethik grundlegend, ist das heilsam für mich, heilsam ist so das altertümliche Wort, ist das etwas, was mich nährt und woran ich wachsen kann? Und gleichzeitig ist das auch etwas, was für andere gut ist. Also Buddha hat als Empfehlung am achtfachen Weg gegeben, dass man einen ethisch korrekten Beruf ausübt. Dass man also nicht, das heißt kein Waffenhändler, kein Soldat, keiner, der Tiere tötet, sowas fällt weg. Aber ansonsten glaube ich auch nicht endlos suchen, sondern einfach sagen, okay, das ist jetzt gar nicht so schlecht. Nicht immer gucken, was ist noch besser. Probiere ich jetzt einfach mal, dem stelle ich mich mit allem, was ich habe. Denn letztendlich kann man an allem, was jetzt nicht unheilsam oder schädlich für andere oder einen selber ist, wachsen. Alles, was ethisch einigermaßen korrekt und vertretbar ist. Und man kann sogar in Unternehmen, ich habe ja dann in großen Unternehmen gearbeitet, kann auch da einen anderen Geist hineinbringen. Man kann auch da tolle Menschen kennenlernen und, wie heißt es so schön, Skills entwickeln, die anderen später auf dem Weg vielleicht ganz neue Wege noch öffnen. Also das ist so mein Tipp. Nicht zu denken, das hat mich total gestresst, als ich so in deinem Alter war, ich muss jetzt den Beruf fürs Leben finden, der perfekt ist, sondern einfach irgendwo anzufangen, wo man sagt, naja, könnte passen und sich dem hinzugeben. Und bei mir hat es dazu geführt, dass ich ja jetzt aus verschiedenen Bereichen wirklich auch Erfahrungen zusammenbringen kann. Aus diesem Unternehmensbereich, ich weiß, wie die Arbeitswelt aussieht, kann darüber mitreden, Heilpraktikerbereich, ja, Begleitung von Menschen mit ressourcenorientierter Psychotherapie und Schule und Buddhismus, das ergänzt sich ganz wunderbar.
Ich finde das super interessant, was du auch sagst, zu dem, dass man das einfach annehmen sollte, was man jetzt auch gerade macht. Weil es ist, ich meine, kein Weg ist gerade im Leben, denke ich. Und oft öffnen sich Türen, wo sich andere Türen schließen. Vielleicht auch, wenn man jetzt nicht damit gerechnet hat, dass diese Tür sich jemals hätte geöffnet für einen, auch jetzt so vielleicht interessenshalber. Aber das dann trotzdem einfach durchzuziehen und erstmal anzunehmen, ich glaube, das ist auch was, was vielen einfach schwerfällt, weil sie halt einfach sich niemals hätten vorstellen können, jetzt in so einem Job zum Beispiel, wenn man jetzt bei einer Karriere zum Beispiel bleibt, zu landen, und eigentlich immer ganz andere Vorstellungen vom Leben hatten. Das dann aber auch, wenn man wirklich dann eine tiefe Unzufriedenheit verspürt, alles aufzugeben und irgendwo auch die Sicherheiten, die ja damit einhergehen, sei es jetzt, ne, das Geld, klar, man muss seine Wohnung bezahlen, das alles aufzugeben, um sich auf die Suche zu machen, kostet ja auch enorm viel Mut und Kraft, denke ich. Hast du da vielleicht nochmal, weil ich finde das einfach super spannend, das Thema, und ich glaube, das kann unseren Hörerinnen einen extremen Mehrwert bieten, darüber zu sprechen. Hast du da vielleicht nochmal irgendwie so einen Tipp oder eine Inspiration, wie man, wenn es wirklich nicht mehr geht, einen Weg findet, diese Sicherheiten, zumindest wenn es auch nur für einen temporären Zeitraum ist, aufzugeben und sich da einfach ja, neuen Wegen zu öffnen, um die Komfortzone zu verlassen?
Ich selber habe tatsächlich 3 Jahre angefangen, in einem großen Unternehmen zu arbeiten. Da hat mir die Umgebung nicht sehr gut getan. Damals gab es das Wort Mobbing noch nicht. Das war 1985. Ich war in einer reinen Männerabteilung. Die dachten auch noch, oh Gott, da kommt eine, die hat eine Lehrerausbildung, Gymnasiallehrerausbildung. Damit war ich schon mal komplett unten durch. Weil ich dachte, okay, ist wichtig für eine Sicherheit. Ich habe jetzt diese Chance. Ich habe mich 3 Jahre durchgequält und dann habe ich den Absprung gefunden. Vielleicht war es ein bisschen zu lang, aber aus dem Rückblick hat es mir auch nicht geschadet. Also mittlerer Weg. Und was schon wichtig ist, abgesehen von der ethischen Grundlage, die Fähigkeit, sich selber zu ernähren. Buddha war da ganz pragmatisch. Also in der Lehrrede von der liebenden Güte, da geht es um den Herzensfrieden, ja, so eine tiefe Zufriedenheit, empfiehlt er, dass man zu Beginn, wem klar geworden, dass der Frieden des Herzens das Ziel seines Lebens ist, der übe sich in folgender Haltung. Er sei stark und es wird inzwischen mit lebenstüchtig übersetzt, aufrecht und gewissenhaft. Freundlich, sanft und ohne Arroganz. Also diese Lebenstüchtigkeit ist schon auch wichtig. Und da aber einen guten Umgang damit zu finden und auch den Mut zu haben, Dinge zu beenden, die nicht hilfreich sind. Bei mir war es so, dass ich dann nach 3 Jahren habe ich den Absprung gefunden, aber der war sehr einfach, weil ich vom Arbeitsamt eine Umschulung bezahlt bekommen habe für dieses Entwi also für eine Fortbildung, fürs Entwickeln interaktiver Lernprogramme. Aber einfach sich ein bisschen Zeit zu geben und dann zu schauen, was kommt. Und letztendlich ist es immer so, wenn es ethisch stimmt, dann einfach mal ausprobieren und auch sich das nicht vorwerfen, wenn man dann nach einer gewissen Zeit, die man sich geben sollte, 2, 3 Jahren, ist schwer zu sagen, wie viel, sagt, nö, ich verwende das jetzt quasi als Sprungbrett, diese Erfahrungen für einen anderen Weg.
So, du hast jetzt, um nochmal ein bisschen zu switchen zum Buddha-Projekt und zum Buddha-Haus, du hast ja schon mal die Ayakema angesprochen, die ja dann auch
Ja.
wahrscheinlich irgendwo, konnte ich raushören, so dein erster wirklicher persönlicher Touchpoint war mit der Thematik. Kannst du vielleicht nochmal erzählen, wer sie war? Und dann vielleicht auch noch mal ein bisschen darauf eingehen. Sie hat ja das Buddha-Haus oder Buddha-Projekt gegründet. Ich hoffe, ich sage das richtig, wenn ich Buddha-Projekt sage. Und
Buddha-Haus-Projekt
Buddha-Haus-Projekt. Ah
heißt
ja, okay.
das.
Genau. Also was für eine Person war sie? Und was macht sie aus? Und wie kam sie zu der Gründung des Buddha-Haus-Projekts?
Das ist tatsächlich ungeheuer spannend. Denn Ayakema war eine Weltenbürgerin. Sie ist 1923 als Kind jüdischer Eltern, großbürgerlicher Eltern in Berlin geboren, hat es gerade noch so mit dem letzten Kindertransport von Berlin nach Großbritannien geschafft, alleine. Da war sie 13 oder 14. Ihre Eltern konnten nach Shanghai fliehen. Ein Großteil der Familie kam in den Lagern um. Und sie ist dann nach einem Jahr in Schottland war sie da, nach einem Jahr zu ihren Eltern nach Shanghai, war auch nicht einfach, denn das wurde von den Japanern eingenommen, die ja auch ähnlich wie die Nazis drauf waren. Und ihr Vater ist, man könnte fast sagen, an gebrochenem Herzen gestorben. Der hat sich da eine neue Existenz aufgebaut, die wieder zerstört war. Die Verhältnisse auch dort im Lager waren nicht prickelnd. Und dann kam Ayakema nach USA und ist irgendwann mit ihrem Mann, der ja relativ bald hat Kinder bekommen, 2, und ist dann mit ihrem Mann, der Entwicklungsingenieur war, und ihrem kleinen Sohn, Tochter war schon größer, durch die Welt gereist, hat in asiatischen Ländern gelebt, hat sogar mal auf einem Boot wochenlang mit ihrer Familie auf dem Amazonas gelebt. Und das beschreibt sie auch in ihrer Biografie. Ich schenke euch mein Leben, heißt die. Das ist jetzt humorvoll gemeint, die Werbeeinlage, aber es ist wirklich ein super spannendes Buch. Naja, bis sie dann irgendwann nach Australien kam und beschloss, sich niederzulassen mit ihrem Mann, weil der Sohn auch in die Schule musste, der Jeffrey. Und dort haben die beiden, auch das ein ganz bunter Weg, Shetland-Ponys gezüchtet. Die haben einen Hof aufgekauft und Shetland-Ponys gezüchtet. Einfach so, weil sie sagten, das sind Tiere, die machen einfach nur Freude und die werden nicht geschlachtet. Und sie kam durch diese Reisen schon mit weisen Menschen in Asien in Berührung, auch mit buddhistischen Lehrern. Und sie und ihr Mann sind dann immer wieder auf Retreats nach Asien gegangen und haben selber einen buddhistischen Ort, ein Kloster in Australien begründet, das es noch gibt. Und während der Mann dann aber weiter reisen wollte, Entwicklungsingenieur war und sich auch von ihr trennte, hat sie dann einen Kurs in Australien gegeben, mit buddhistischen Lehrern Kurse angeboten und kam dann dazu, selber zu ordinieren, Nonne zu werden. Die Ehe ging auseinander. Sie wurde Nonne mit 55 Jahren und war eine unglaubliche Powerfrau, hat dafür gesorgt, dass auch Frauen wieder ordiniert werden können. Das war in der buddhistischen Welt nicht mehr üblich gewesen. Und hat dann selber ein kleines Nonnenkloster auf einer Insel, Parapaduva Island, in Sri Lanka gegründet. Und da haben sie zwei unserer wichtigsten Gründungsmitglieder getroffen, die auch so auf dem Sex, Drugs, Rock'n'Roll-Trip waren und halt durch Asien getrennt sind, gezogen sind. Haben gesagt, okay, gucken wir uns mal an, was da so gelehrt wird. Haben sich in den Kurs gesetzt und der Kurs bestand aus 3 Teilnehmern, ein Englischsprachiger und diese 2 Deutschen. Und Ayakema hat dann, ich glaube ein Amerikaner war es, ging dann und die 2 Deutschen blieben. Und als Ayakema festgestellt hatte, das sind Deutsche, hat sie umgestellt und seit langer, langer Zeit dann wieder Deutsch gesprochen. Man muss sich vorstellen, sie ist als 14-Jährige weg, also ihre Sprache war schon stark von Anglizismen durchdrungen. Ja, und diese beiden haben ihr dann vorgeschlagen, dass sie doch nach Deutschland kommen soll. Das kam zu einer günstigen Zeit für sie. Zum einen wusste sie schon, dass sie eine Krebserkrankung hat, wollte aber keine Chemo, keine OP, nichts. Und zum anderen gab es sehr große politische Unruhe und auch Gewalt damals in Sri Lanka, Ende der 80er Jahre. Und sie hat dann immer wieder Kurse in Deutschland gegeben und Sponsoren gefunden. Und ein Verein hat sich gegründet. Und sie wurde dann gefragt, wo soll denn so ein Seminarhaus entstehen? Und dann meinte sie, da wo die, sie konnte eben noch nicht so gut Deutsch wieder, da wo die Glocken glöckeln in den Bergen. Und es war dann im Allgäu der Gründenhof. 1988 wurde der gefunden, renoviert. In ganz viel Eigenarbeit floss da ein von den Vereinsmitgliedern. Und auch Aya Kema hat ihren Einfluss geltend gemacht, war sehr praktisch begabt. Und 89, ich glaube im Mai 89, hat sie dort den ersten Kurs abgehalten.
Was mich jetzt gerade noch umtreibt, gerade was du vorhin angesprochen hast, weil wir jetzt auch gerade bei dem Haus und dem also ehemaligen Gründenhof sind. Du hattest ja vorhin schon gesprochen, dass ihr auf, ich nenne es jetzt mal Selbstversorgerbasis, dort lebt oder auch arbeitet. Produziert?
Nee, ja? Ja, da hast du was falsch verstanden. Also das Buddha-Haus-Projekt besteht aus vier Einrichtungen. Einmal das Kurshaus, das allererste, der ehemalige Gründenhof in Eumittelberg. Inzwischen wohnt da eine fünfköpfige Hausgemeinschaft. Und die versuchen wirklich diesen, ja, ich sag mal, spirituellen Weg zum Wohle aller Wesen ganzheitlich zu leben. Sprich, die bauen auch Gemüse an, das wirklich einen Großteil der Versorgung durch Gemüse abdeckt. Und die leben abgeschieden. Dieser Ort hat alle Voraussetzungen, um wirklich eine intensive Meditationspraxis zu üben, angebunden auch an praktische Tätigkeit, an das praktische Leben. Man schaut auf die Berge, die Alpenkette, ein unglaublicher Panoramablick. Man ist umgeben von Wäldern und Wiesen. Ein See ist in der Nähe, der Eschacher Weiher. Und das Erstaunliche ist, sowohl in den Kursen als auch in den Einzelretreats, obwohl man schweigt, hat man wirklich das Gefühl, man ist willkommen und ein Teil einer größeren Familie oder Gemeinschaft.
Ich stelle mir jetzt mal vor, ich habe da mega Lust drauf, was du jetzt erzählt hast als Hörer oder Hörerin.
Ja.
Was muss ich tun, um das erleben zu dürfen? Auch so ein bisschen mit dem Gedanken, jetzt gibt es bestimmt Leute, die sich auch fragen, was kostet das? Wie komme ich da hin? Ne? Auch so ein bisschen organisatorisch.
Ja,
Wie komme ich zu euch? Wie kann ich zu euch finden?
Ja, ist eine ganz entscheidende Frage. Und wie du sagst, also man kriegt Lust, dahin zu gehen, wenn man ähnlich gestrickt ist, wenn man einfach mal ein anderes Leben sucht und ein Leben in Rückzug. Ja, wie kommt man dahin? Man sollte wirklich Erfahrung gesammelt haben mit einem Meditationskurs im Schweigen, um darauf vorbereitet zu sein. Und es steht auch auf der Webseite, kann das unter Buddha-Haus Projekt finden oder auch unter Metta-Vihara, dass das mindestens zwei Schweigekurse sein sollten. Dann bewirbt man sich per E-Mail oder per Telefon. Die Kontaktdaten findet man auch auf der Webseite und wählt das Setup, das dem eigenen Geldbeutel entsprechend am besten taugt. Und klar, je weniger man mitarbeitet, desto mehr wird erwartet. Das Besondere im buddhistischen Umfeld ist tatsächlich, dass da jetzt nicht wie im Hotel ein fester Preis bezahlt wird und überwiesen wird, vorab vielleicht sogar, sondern dass das auf Spendenbasis ist. Es gibt eine Empfehlung, das ist so ein Range, an dem man sich halten sollte, aber das alles erfolgt auf Vertrauensbasis. Ja, da stehen Boxen, Spendeboxen, und man gibt das Geld für seinen Unterhalt in eine Box, und dann kann man dem begleitenden Lehrer, wenn man Geld hat, noch was in die Box und der Hausgemeinschaft. Und es funktioniert auf dieser Vertrauensbasis. Das finde ich auch sehr bemerkenswert.
Also vielleicht noch eine Frage dazu, weil bestimmt viele sich auch fragen, ob sie da jetzt ein gewisses Vorwissen mitbringen sollten, wenn sie zu euch kommen wollen. Also ich zum Beispiel, vielleicht kann ich es an der Stelle erwähnen, kennen das Buch The Power of Now. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wahrscheinlich.
Klar.
Ziemlich sicher, ja. Ist ja sehr bekannt. War jetzt für
du
mich
meinst
ein
von
guter...
Eckhart Tolle?
Genau.
Eckhart Tolle, ja.
War jetzt für mich ein super Einstieg erstmal in diese Ideologie, in diese Vorstellung, auch die buddhistische Lehre reinzufinden, mich reinzufühlen. Also würdest du sagen, das macht Sinn, sich davor erstmal mit bisschen mit der Thematik erstmal zu beschäftigen? Oder könnte da jetzt auch jemand kommen, der sagt, boah, irgendwie wird mir gerade alles zu viel, mein Job wächst mir über den Kopf, ich arbeite irgendwie 60 Stunden die Woche, ich weiß gar nicht mehr, wohin mit mir, habe mich aber auch damit dadurch natürlich noch nie beschäftigt, weil ich einfach keine Zeit dafür hatte, bin total gestresst, ich muss da raus. Und das klingt nach etwas, was mich anspricht oder wo ich vielleicht auch Hoffnung drin sehe, da rauszufinden, wäre das auch möglich für jemand, für eine solche Person?
Ganz klar, ja. Ich glaube, viele kommen einfach so mal, um das auszuprobieren. Was es aber auch gibt, ist auch Teil des Buddha-Haus-Projekts, wenn man in München oder Stuttgart oder in Berlin lebt. Da gibt es Zentren, die Teil des Buddha-Haus-Projekts sind oder damit verbunden. In Berlin die Lotus-Vihara, da ist der Wilfried Reuter, der spirituelle Leiter, der ist auch ein Schüler von Ayakema. Da sieht man einfach diese Richtung. Dann in München gibt es das Buddha-Haus München. Da gibt es jeden Tag und auch am Wochenende Kursangebote, manchmal auch per Zoom. Kann man schauen, man kann an vielem auch per Zoom teilnehmen. In Stuttgart gibt es ein Buddha-Haus. Also das ist sicher gut, da mal reinzuschnuppern in so einem Zentrum und zu gucken, spricht mich das an? Wobei ich sagen muss, auch in jedem Zentrum gibt es auch die unterschiedlichsten Lehrer und Persönlichkeiten. Und wie in der Schule ist der Mensch, der das macht, schon auch wichtig. Ich glaube ganz stark an so eine Intuition, wenn man so einen Podcast hört und merkt, okay, ja, doch, das hört sich stimmig an, möchte ich mal ausprobieren, dann kann man ohne jedes Vorwissen kommen. Und ansonsten gibt es tatsächlich sehr viele Bücher zu dem Thema. Du erwähntest Eckhart Tolle, dann gibt es von Ayakema, Grundlagenbücher über die Meditation, über die buddhistische Lehre. Dann gibt es wirklich schöne Bücher, auch die übersetzt sind aus dem Amerikanischen von Jack Kornfield, auch einer, ein Großer der Szene. Ja, mein Lieblingsbuch von ihm ist Frag den Buddha und geh den Weg deines Herzens. Das ist so eine buddhistische Psychologie, wird es genannt. Das alles kann einen Hintergrund geben, kann aber muss nicht. Ja.
Ja, das ist
Ja.
schön, dass du das so beschreibst, weil ich glaube, viele haben vielleicht auch ein bisschen, weiß nicht, ob es Angst ist oder auch ein bisschen einfach, ne, davor, dass sie vielleicht irgendwie jetzt noch nicht genug Wissen da haben oder irgendwie vielleicht dann so eine Hemmschwelle haben, die Szene zu betreten, weil sie gar nicht wissen, was auf sie zukommt. Und ich glaube, wenn man, also das wirkt jetzt, wenn du es so erzählst, schon eher so, als würde man da offene Türen einlaufen.
Ja, jeder ist willkommen und wir sind keine Sekte. Buddhismus ist eine der fünf Weltreligionen und die meisten, die da wirken, bieten das an, nicht als Religion, es ist ja keine Glaubensreligion, es geht ja ums eigene Erleben und Erkennen, sondern einfach als Philosophie für das eigene Leben. Und anders als Philosophie geht es nicht nur um Wissen, sondern es geht um Weisheit. Ayakema sagte dazu, man braucht nicht ständig mehr Wissen und Informationen anzuhäufen. Letztendlich geht es darum, die tiefen Inhalte in sich selber für die erkannt zu erleben. Weisheit hat sie mit erkanntem Erleben bezeichnet. Ja, also null Vorbedingung, außer dass man sich an das Setting hält, also dann dieses Schweigen, dass man sagt, okay, probiere ich mal aus. Ich würde zum Einstieg eben einen kurzen Kurs empfehlen. Man kann in einem der Stadtzentren auch nur Samstag, Sonntag mal ausprobieren. Oder einen 3-4 Tageskurs im Buddha-Haus. Und dann sieht man schon, passt oder passt es nicht.
Danke.
Ich finde es wunderbar, mit dir zu sprechen, denn tatsächlich ist es so, dass ich mir wünsche, dass das auch so wie mir eine ganz wichtige Orientierung war, so ab Anfang 30, dass es Menschen erreicht heute. Das ist es kann eine unglaubliche Hilfestellung heutzutage sein.
Das Gefühl habe ich auch. Und das war auch so ein bisschen die Hoffnung, tatsächlich auch ein bisschen so die Intention, weil, warum ich auf das Thema gekommen bin. Deswegen ja. Weil ich es halt oft schon, was heißt oft nicht, aber einige Male schon auf Menschen getroffen bin, denen das wirklich eine Stütze war, einfach auch aus gewissen Abwärtsspiralen wieder rauszukommen oder aus gewissen Missständen in ihrem Leben oder auch irgendwelche drastischen Erfahrungen zu verarbeiten. Deswegen ist das, finde ich, ein super, super Input, super spannender Input, gerade für junge Menschen. Und wie ich finde, auch ein guter Moment, um das Interview, glaube ich, abzuschließen, tatsächlich, weil ich glaube, damit bleibt man gut in Erinnerung und das gibt dem Gespräch auch nochmal einfach so einen schönen Ausblick in die Zukunft, glaube ich.
Ja.
Genau, deswegen würde ich mich in diesem Sinne einmal herzlich, ganz, ganz herzlich bei dir nochmal bedanken für die Zeit, für deine Energie, deine Power, auch deine Erzählungen, die, wie ich finde, super spannend und auch überhaupt nicht, also sehr kurzfällig waren, im positiven Sinne. Und genau, wünsche ich dir noch ein wunderschönes Wochenende, ganz viel Gesundheit und genau, würde auf jeden Fall auch mal auf das Angebot zurückkommen, euch zu besuchen. Das würde mich auch sehr interessieren, tatsächlich.
Gerne, lieber Felix. Hab du auch vielen, vielen Dank für deine wirklich interessanten Fragen, die mir die Möglichkeit gegeben haben, darüber zu reden. Und ja, mögen sie hilfreich sein für viele Menschen. Es war mir eine große Freude.
Der Global Hotline Podcast. Different people, different cultures, different stories.